Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Herzlich willkommen zur Heldenstunde, deinem Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler und ich freue mich mega, dass du mir wieder deine Zeit schenkst. Ich bin heute ein bisschen in, ja, Plauderlaune. Ich hatte vorhin ein sehr schönes Gespräch mit einer Bekannten von mir, die auch einen Podcast starten will und die sich schon viele Jahrzehnte mit spirituellen Themen, Bewusstsein, Meditation auseinandersetzt. Und wir haben ein bisschen geplaudert. Sie hat sich bei mir ein paar Podcast-Tipps geholt und ich habe sie gefragt, wie das denn früher so war. Und das war wirklich so eine Zeit, hatte sie erzählt, da durfte man das gar nicht so laut sagen, dass man meditiert, weil wenn man erzählt hat, dass man meditiert, dann war man quasi schon in so einer Sektenschublade. Und was waren das bitte für Zeiten, muss man sich jetzt so rückblickend fragen. Also von daher, wenn man so in die Welt guckt und denkt, ja, alles wird schlechter, alles wird bedrohlicher. Nein, viele Dinge entwickeln sich auch in die richtige Richtung. Das Bewusstsein nimmt zu von Generation zu Generation. Klar, Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich habe so das Gefühl, also wir leben heute zumindest hier in der Welt, da fühlt sich das überhaupt nicht seltsam an, wenn man sagt, dass man meditiert oder dass man sich mit spirituellen Themen auseinandersetzt oder dass man auf Sinnsuche ist oder ein bisschen tiefer gehen will oder nicht mehr nur an der Oberfläche im puren Konsum leben möchte. Und da fällt mir ein, ich habe Mitte der letzten Woche war die Veranstaltung, hatte ich Premiere und zwar von einem Vortrag von mir, Minify Yourself, Glück durch die Kunst des Loslassens. Das habe ich zum ersten Mal in dieser Form im großen Stil gehalten, also eine knappe Stunde lang. Und auch darauf habe ich mich natürlich Tage und Wochen lang vorbereitet, geschrieben, roten Faden gesponnen, Fakten gesammelt, das Ganze zusammengefügt zum Großen und Ganzen. Und ich sage es auch deswegen, um einfach mal wieder an der Stelle ein bisschen Werbung zu machen für mich als Speaker. Denn das ist ja ein Teil, mit dem ich auch dann Geld verdiene. Also wenn du irgendwie zum Event-Team gehörst oder bist Angestellter bei einem Konzern, beim Unternehmen und ihr habt mal Gesundheitstage zum Beispiel und wollt einen knackigen Programmpunkt zum Thema Gesundheit oder bewussten Umgang mit sich selbst, bewussten Umgang mit der Welt, dann denkt an mich, denkt an Alexander Metzler, denkt daran, dass ich auch Speaker bin, nicht nur Podcaster. Und dann freue ich mich auf eine Nachricht von euch, würde sehr, sehr gerne auf eurer nächsten Veranstaltung auf der Bühne stehen. Und damit sich die Welt nicht so einseitig schlecht und negativ anfühlt, gibt es mittlerweile ja auch Gegengewichte für die Daily Bad News sozusagen, also Good News oder auch ein schönes Konzept Perspective Daily als Nachrichtenportal im Internet. Die schreiben sich auf die Fahnen, dass sie jetzt nicht auf den Trip aufspringen, nur gute Nachrichten zu produzieren, sondern eben konstruktiven Journalismus. Was bedeutet das? Also konstruktiver Journalismus taucht A, tief in das Thema ein und bietet aber auch B, konstruktive Lösungsansätze, wie man mit der Herausforderung umgehen kann. Also keine Schwarz- oder Weißmalerei, sondern einfach konstruktiv, ohne das Ganze einfach nur als Negativpunkt darzustellen, sondern eben auch Auswege aufzuzeigen. Und deswegen lese ich die Artikel sehr, sehr gerne, habe aber vor mir auch gerade goodnews.eu, das sind dann wirklich Good News. Und ich habe mir überlegt, vielleicht sogar mal eine eigene Kategorie, eine, wie sagt man denn im Podcast-Game? Rubrik, dankeschön, eine Rubrik einzuführen, die Good News, also hier der Trailer zur neuen Rubrik, gute Nachrichten des Tages, yeah. So, das war jetzt live und das werdet ihr, wenn die Rubrik mal wieder kommt, dann leider immer über euch ergehen lassen müssen. Und zwar lese ich hier Pilz im PC, Elektroschrott AD. Forschende der Uni Linz haben eine Methode entwickelt, um Elektroschrott zu reduzieren. Sie verwenden Pilze, genauer gesagt das Myzel des glänzenden Lackporlings, um flexible Leiterplatten für Elektrogeräte herzustellen. Diese Pilzleiterplatten sind biologisch abbaubar, robust und hitzebeständig, also Leiterplatten aus Pilze. Und was wäre ich denn für ein Biohacker, wenn mir beim glänzenden Lackporling nicht alle Glanzlichter angehen würden? Das ist ja wirklich so ein Universalgenie, dieser Pilz. Handelt es sich nämlich dabei auch um Reishi oder Reishi, wie manche auch sagen, also ein Pilz, dem auch große Heilwirkung nachgesagt wird und der auch eine ganz große Rolle im Biohacking und in der traditionellen chinesischen Medizin spielt. Da hat sich jemand wohl ganz viel dabei gedacht, als er diesen Pilz geschaffen hat. Der glänzende Lackporling, wer kennt ihn nicht? Also das ist die good news of the day. Und ich spiele mal weiter zum Thema Elektroschrott. Ich habe ja gerade erwähnt, ich habe meinen neuen Vortrag gehalten, Minify Yourself. Und bei der Erstellung dieses Vortrags gab es bei mir im Kopf, in der Konzeption, eine interessante Lücke, ein Gap. Und zwar erzähle ich auch ein bisschen von meinem Elternhaus. Also wir hatten ein großes Haus, wir hatten Keller, Dachboden, mehrere Garagen, ein Gartenhaus. Und irgendwann stand eben alles voll mit Zeug. Und ich plädiere eben dafür, weniger Zeug anzuschaffen. Jetzt plädiere ich aber natürlich auch für Nachhaltigkeit. Und da gab es einen interessanten inneren Konflikt in mir. Also mein Papa zum Beispiel ist hingegangen und hat, ich sag jetzt mal, 3 Schneebesen. Also dieses, ich meine jetzt nicht den Besen für den Schnee draußen zu kehren, sondern dieses Küchengerät heißt, glaube ich, Schneebesen. Ne? Wenn dann mal einer kaputt war, dann hat er den nicht etwa entsorgt beim Elektroschrott, sondern er hat den gelagert und hat den als Ersatzteillager für den nächsten Schneebesen benutzt oder auch das Kabel oder auch der Schalter, dann geht an dem einen der Schalter kaputt, dann geht an dem anderen der Schalter noch. Und mein Papa war im Gegensatz zu mir eben auch in der Lage, vernünftig zu reparieren, durchzumessen, zu löten. Ich habe das zwar alles irgendwann auch mal gelernt, aber da ich das so wenig einsetze, beherrsche ich diese Magie einfach nicht. Und natürlich mit meinem minimalistischen Ansatz habe ich auch diesen Lagerplatz nicht. Jetzt erkennt ihr schon den Konflikt. Also wenn ich auf der einen Seite ökologisch und nachhaltig sein will, und auf der anderen Seite aber Lagerplatz sparen möchte, dann würde das ja bedeuten, dass wenn ein Elektrogerät kaputt geht und ich nicht in der Lage bin, es zu reparieren, dann landet es ja unweigerlich auf dem Elektroschrott. Es sei denn, ich finde irgendeinen Bastler, der sagt, gib das Ding her, ich repariere mir das und benutze es weiter. Auch das wäre eine schöne Lösung. Aber im Grunde genommen landet das im Elektromüll, weil ich nicht in der Lage bin, so viel Zeug zu lagern, ohne diesen Stauraum, ohne Lager, ohne Keller, ohne 10 Garagen, also alles das, was ich in meinem Minify-Vortrag eben auch sage, worauf man verzichten könnte, wenn man sich wirklich auf die wesentlichen Dinge des Lebens konzentriert und auf nur die Dinge, die man wirklich braucht und benutzt. Und das hat ein bisschen gerieben in mir, weil auf der einen Seite kann ich ökologischer handeln, wenn ich in der Lage bin, Dinge zu lagern und zu reparieren. Auf der anderen Seite möchte ich nicht so viel Zeug ansammeln. Und da gibt es eine schöne Lösung und die nennt sich Repair Café. Repair Café gibt es auch in meinem Heimatdorf, gibt es auch in zahlreichen Örtchen, Städtchen, Städte, Stadtteilen. Repair Cafés sind Cafés, wo Menschen ehrenamtlich regelmäßig zusammenkommen, um auf Spendenbasis Dinge zu reparieren, die aus der Bevölkerung kommen. Und da gibt es verschiedene Abteilungen, ne? Da gibt es die Jungs, die dann hier, wie gesagt, messen und löten und reparieren. Dann gibt es Mädels, die an den Nähmaschinen sitzen. Dann gibt es Männer, die an Nähmaschinen sitzen und Frauen, die löten und alles bunt gemischt. Und dann gibt es auch noch Kaffee und Kuchen. Da bezahlt man dann wenig Geld für ein gutes Tässchen Kaffee. Und dann nimmt man sein Elektrogerät, geht dahin, gibt es ab, schwätzt ein bisschen mit denen, guckt zu, wie die das reparieren und am Ende nimmst du es mit oder lässt es da, dann dauert es ein bisschen länger, die Reparatur. Und dann wirfst du was in den Spendentopf und das hat ja gleich mehrere tolle Sachen. Also A, habe ich Menschen dann, die ich ansprechen darf, wenn was kaputt ist, die mir das kostengünstig reparieren auf Spendenbasis. B, ist das ein sozialer Treffpunkt. Die Leute, das sind jetzt in dem Fall natürlich viele Rentner, also die auch entsprechend Zeit haben, sich an einem Wochenende 4 Stunden lang, also in unserem Fall sind das 4 Stunden, hinzusetzen und Dinge zu reparieren. Für die ist das ein toller Effekt, weil sie sich in die Gemeinschaft einbringen, weil sie nicht zu Hause versauern, weil sie ihre Skills zeigen können, weil sie sich treffen und miteinander austauschen und immer noch weiter lernen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich war ja Zivildienstleistender vor vielen, vielen Jahren und da habe ich eine Sache gelernt. Im Zivildienst habe ich eine Sache gelernt, vermeide es, irgendwann Mutterseelen allein in einem riesigen Haus zu sitzen. Auf dem Land, auf dem Dorf, da wo ich herstamme, ist das gute alte Einzelfamilienhaus ja immer noch der Renner. Und irgendwann sind die Kinder aus dem Haus und irgendwann stirbt der erste Ehepartner, wenn dann die Ehe überhaupt so lang hält. Und dann sitzt du Mutterseelen allein in einem riesigen Haus, das voll ist mit Stille. Da ist niemand mehr. Und das ist nicht, also ich denke, für die meisten Leute ist es nicht besonders mental gesund, dieser Zustand. Dir fehlt einfach sozialer Austausch, dir fehlt das Gefühl, gebraucht zu werden, dir fehlt das Gefühl, etwas in der Gesellschaft beizutragen und dir fehlt das Gefühl des sozialen Gefüges einfach. Und auch da ist so eine Idee, wie das Repair-Café schließt an mehreren Stellen diese Lücken. Also A, muss ich keine Ersatzteile zu Hause lagern, weil die Jungs haben die Ersatzteile. B, muss ich nicht reparieren, weil das können die Jungs und Mädels, die da vor Ort sind. C, bleibt der Gegenstand im Nutzungskreislauf und landet nicht, weil ich zu blöd bin oder keine Ersatzteile habe, im Elektroschrott. Und ich fand es so eine schöne Erfahrung, als ich neulich zum allerersten Mal mit meiner Partnerin gemeinsam ein Dampfbügeleisen in das Repair-Café gebracht habe. Und das sind natürlich alles Ehrenamtliche, die dann da sind in der Ortshalle. Und dann setzt man sich da hin und trinkt einen Kaffee und redet ein bisschen mit denen oder wie es auf Freuhessisch heißt, man babbelt miteinander. Und dann, und dann fand ich das super spannend, wie die Schritt für Schritt den Fehler in diesem Dampfbügeleisen aufgedeckt haben. Also so ganz logisch, okay, hier kann der Fehler noch nicht sein, hier wird es noch heiß, also funktioniert es noch, da funktioniert es nicht mehr, also ist wahrscheinlich dort der Fehler, la la la. Und im Endeffekt war es dann ein, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, ein kleines schwarzes, eine Magnetspule war es, ja richtig, eine Magnetspule. Und dieses Dampfbügeleisen, diese Station, ich glaube, die kostet, wenn man die neu kauft, so um die 150 Euro. Und wenn man jetzt so gar keinen Plan hat, dann schmeißt man die dann vielleicht auf den Elektromüll oder man bestellt sich für 10 bis 15 Euro eine neue Magnetspule im Internet, gibt die ins Repair-Café, die Jungs bauen das ein und dann gibt man nochmal eine kleine Spende, was einem was man für angemessen hält, was man sich leisten kann und so weiter. Und dann geht man mit einer wieder funktionierenden Dampfbügelstation und einer niegelnagelneuen Magnetspule wieder nach Hause. Und ich selbst fand es auch total schön. Also klar, ich kenne ja die meisten Leute in meinem Dorf und dann hält man ein Schwätzchen. Aber das war nochmal so ein anderer Rahmen, wo man sich begegnet ist und das auch mit Erfolg gekrönt. Also das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung und es schließt diese Wahrnehmungslücke von mir, was ist, wenn ich auf der einen Seite nicht so viele Dinge entsorgen möchte, aber auf der anderen Seite auch nicht in der Lage bin zu reparieren und oder kein Ersatzteillager aufmachen will mit ganz vielen Altgeräten, die mir dann da sozusagen zum Ausschlachten dienen. Und dieses Repair-Café schließt diese Lücke mit noch ganz vielen schönen Nebeneffekten. Vielleicht hast du ja darüber hinaus Ideen oder Gedanken, wo du sagst, das ist fein und gut, aber da gibt es auch noch andere Lösungen. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ich da was von dir höre, eine E-Mail oder eine kleine Nachricht auf meinem Instagram-Kanal. Da gibt es bestimmt noch mehr Denkansätze zu dem Thema, aber das fand ich für mich einen sehr stimmigen, den ich gerne geteilt habe. Und da sieht man auch mal wieder das Ehrenamt, ne? Also diese Seniorinnen, Senioren oder diese freiwilligen Helfer, die dort arbeiten in diesem Repair-Café, die verdienen damit ja kein Geld. Das ist ja Ehrenamt. Das ist ein Geben und Nehmen. klar, man hilft sich da dann auch gegenseitig, man hat ein Netzwerk, auf das man zugreifen kann, man hat Unterhaltung, man hat Kaffee und Kuchen, man hat das gute Gefühl, jemand geholfen zu haben, wenn die Menschen dann glücklich mit ihren reparierten Gegenständen wieder gehen. Und soweit ich das beurteilen kann, boomt dieses Konzept sehr. Also die sind 4 Stunden da und ab 13 Uhr ist da Annahmeschluss. Dann läuft es noch 1 Stunde, weil wenn du danach kommst, kommst du einfach nicht mehr dran an dem Tag. Dann ist einfach der Tag voll gebucht. Also das scheint mir wirklich sehr, sehr gut zu laufen und kann vielleicht ja auch eine Anregung in anderen Teilen der Welt sein oder von Deutschland sein, wo man meinen Podcast hört und dieses Konzept des Repair-Cafés vielleicht noch nicht gehört hat oder nicht kennt, dann könnt ihr mal euren Gemeinderat, euren Bürgermeister, eure Bürgermeisterin, eure gewählten Menschen einfach mal ansprechen und sagen, hier, das ist doch eine schöne Idee. Meistens gibt es auch irgendeinen Seniorenverein oder sowas im Viertel, mit denen man Kontakt aufnehmen kann. Und dann kann man die auf die Ideen bringen, falls die noch nicht selbst diese Ideen längst auf dem Schirm haben. Also hier auch ein Hoch aufs Ehrenamt. Und ja, in der Folge 186 war es. Jetzt muss ich gerade mal selbst schauen, dass ich auch keinen Quatsch rede. Alexander-Metzler.com, Heldenstunde. In der Folge 185 der Heldenstunde habe ich ja gefragt, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Und diese Reise, mein Experiment, mein Selbstexperiment mit dem Theater ist nun zu Ende gegangen. Man muss sich vorstellen, wir haben Anfang Oktober angefangen mit den ersten Lesungen, mit den ersten Proben und jetzt Mitte März ist das zu Ende gegangen. Also Oktober, November, Dezember, Januar, Februar, März, ein halbes Jahr Arbeit. Ein halbes Jahr ehrenamtliche Arbeit und zwar von allen Beteiligten, von den Schauspielern über die Maske, über die Technik, über die vielen, vielen helfenden Hände im Hintergrund, der Kartenverkauf, der Auf- und Abbau der Halle. Also es wird bestuhlt, es wird bestückt mit Tischen, dann bedienen da Leute in den Pausen, es schmieren Menschen Brötchen, es verkaufen Menschen Getränke. Es wird die Bühne gebaut, also die Deko. Das wird alles geschreinert, zusammengebaut, tapeziert, bemalt. Also unglaublich viel Arbeit von so vielen ehrenamtlichen Händen, dass wenn man das kommerziell machen würde, dann hätte das einen richtig krassen kommerziellen Gegenwert. Da aber das alle kostenlos machen, macht es also einfach eine Riesenfreude auf der einen Seite und auf der anderen Seite wird mir oder ist mir mal wieder klar geworden, was Ehrenamt eigentlich bedeutet. Und ich habe es schon angedeutet beim Repair-Café, man bringt etwas kostenlos ein, aber man nimmt auch ganz viel mit. Man profitiert von Bekanntschaften, von Freundschaften, vom Austausch miteinander, von dem Gefühl, sich gegenseitig zu helfen und auch Teil von etwas zu sein, was da entsteht, in dem Fall eben das Theaterstück. Und da zieht man einfach ganz viel Good Feeling raus. Und das ist in unserer aktuellen Welt richtig, richtig wichtig. Und wenn ihr immer nur hört von, ja, noch mehr Umsatz und noch mehr Ziele und noch krasser verdienen und wo ist denn mein Vorteil in der Geschichte und was springt denn bei mir davon raus und so weiter. Das ist ein Narrativ, das wir uns seit vielen Jahren und Jahrzehnten erzählen und das ist auch einer der eher negativen Aspekte in der Persönlichkeitsentwicklungsbubble aus meiner Sicht, dass das immer noch so krass im Fokus steht bei vielen Speakerinnen und Speaker. Wie kann ich maximieren? Wie kann ich skalieren? Wie kann ich richtig durchstarten? Bla, 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 bla. Das muss ja auch nicht alles schlecht sein. Mit Sicherheit ist Unternehmertum ja auch eine gute Sache, bringt die Welt voran, neue Ideen werden geboren, neue Produkte werden umgesetzt, die ja auch teilweise ihre absolute Berechtigung haben und uns tatsächlich ja auch zukünftig voranbringen. Also ich möchte es auch nicht alles schlecht machen, aber wenn man sich immer nur die Frage stellt, was ist denn mein persönlicher Vorteil und was springt denn für mich dabei raus, dann läuft man Gefahr, die nicht direkt sichtbaren Vorteile eines Ehrenamtes, eine Sache, die man kostenlos irgendwo reingibt, die droht ein bisschen unterzugehen in der ersten Wahrnehmung, weil das natürlich nicht so messbare Hard Facts sind, sondern das kommt so nach und nach, dieses Gefühl der Zugehörigkeit. Man kann sich aufeinander verlassen, man macht sich gegenseitig auch eine Freude, man bringt was zu trinken mit, man bringt was zu essen mit und so weiter. Naja, und dieses Selbstabenteuer ist ja jetzt im Mitte März mit einer Sonntagsvorstellung zu Ende gegangen. Wir haben insgesamt 5 Abende gespielt, 5-mal ausverkauft plus eine Generalprobe vor Publikum. Und es hat einfach wahnsinnig viel Freude gemacht. Was für mich jetzt so entscheidend auch hängen geblieben ist bei diesem Experiment, ist, dass ich auch als kleines Rädchen in diesem Bühnenuhrwerk durchaus an mehreren Stellen Einfluss hatte. Also zum Beispiel hat man mir die Freiheit gegeben, auch meine Rolle weitgehend selbst zu gestalten. Also ich konnte da eben Ideen einbringen. Ich habe auch den einen oder anderen Scherz in meinen Text eingebaut. Manche Ideen waren gut, manche Ideen waren weniger gut. Dann haben wir drüber gesprochen und dann haben wir gesagt, okay, das machen wir und das machen wir nicht. Und es war eine sehr, der Harmoniefaktor in dieser Gruppe war sehr, sehr hoch. Ich kann mich nicht an eine einzige Szene erinnern, wo es irgendwie mal unangenehm wurde oder laut wurde oder so, sondern es wurde zwar sachlich diskutiert und es wurden Anregungen gemacht, aber es wurde nie unangenehm auf irgendeine Art und Weise. Das ist natürlich, damit steht und fällt natürlich so eine ehrenamtliche Tätigkeit. Weil wenn du natürlich dann nur Ärger hast oder nur Geschreie, dann denkst du ja halt irgendwann, also dafür ist meine Freizeit mir dann auch zu schade, um hier jetzt ständig mich verteidigen zu müssen oder zu diskutieren oder Austausch auf einer sehr unschönen Ebene, um es mal so zu nennen. Aber also das war mein Rolleneinfluss, aber dann hatte ich noch an anderen Stellen Einfluss. Also zum Beispiel habe ich angeregt, dass es dieses Jahr, und man muss sagen, diese Bühne, die gibt es seit 30 Jahren, spielt diese Theatergruppe auf dieser Bühne. Mittlerweile, ich glaube, sogar in der 3. Generation schon stehen die auf dieser Bühne. Also das ist ein großes Ding und das ist auch weit über meine Dorfgrenzen hier hinaus bekannt. Da fahren auch Leute richtig Wege dafür. Das war mir vorher ja alles gar nicht so richtig klar, was das für krasse Kreise zieht. Aber ich habe gesagt, ich fände es total schön, wenn es bei den Brötchen auch vegane Brötchen gäbe. Also mit einem veganen Gemüseaufstrich, ein paar Paprikaringe drauf oder Gürkchen. Und das einfach alternativ mal anbieten. Und das hat man gemacht. Und was soll ich sagen? Es ist ein nicht unerheblicher Anteil an veganen Brötchen verkauft worden. Und nicht nur das, sondern das hatte ja auch den Effekt, dass die jeweiligen Tischnachbarn das auch mal gesehen haben. Dann sind vielleicht da Partnerinnen, Freunde oder so. Und dann sagt man, ja, ich lass mich mal probieren, ich bin nur mal neugierig. Ach ja, ach, das schmeckt ja ganz gut, das hätte ich ja gar nicht gedacht. Ich weiß, dass bei einigen der Helferinnen, die die Brötchen geschmiert haben, auch welche gesagt haben, das hat so gut geschmeckt, das kaufe ich mir jetzt auch für meinen privaten Kühlschrank. Also Paprika, Gemüseaufstrich zieht ein in die dörflichen Kühlschränke. Und das ist toll. Also das ist ja aus einer Idee herausgeboren, wo ich gesagt habe, ey, es gibt bisher nur Schinken, Käse und Hering, glaube ich, war es. Und warum nicht mal eine vegane Alternative? Und wir probieren es mal aus. Und das Schöne war, das haben sich alle drauf eingelassen. Ja, wir probieren das mal aus. Wenn das nicht läuft, lassen wir es nächstes Jahr wieder weg. Aber das war so erfolgreich, das wird jetzt wahrscheinlich, also gehe ich mal davon aus, fester Bestandteil in Zukunft auf der Speisekarte der Bühne bleiben, was mich gefreut hat. Was anderes war zum Beispiel bei den langen Proben, auch gerade in der dunklen und kalten Jahreszeit im Januar, Februar, haben wir uns getroffen. Und ich weiß aus den Erzählungen derjenigen, die schon länger dabei sind, dass bei den Proben auch immer gerne mal gebechert wurde, a.k.a. Alkohol, da wurde Weinchen getrunken oder es gab so ein Traditionsgetränk, Erdbeerleim, selbstgemachten, wirklich lecker und so weiter. Aber ich hatte immer meine große Thermoskanne mit Tee dabei, mit heißem Tee. Und diese Thermoskanne habe ich im Laufe des Abends dann auch immer getrunken. So ein Gewürztee drin gewesen, der auch sehr intensiv und gut gerochen hat. Da haben auch immer mal welche dann mal probiert und gesagt, ach, was für einen guten Tee. Ja, und was soll ich sagen? So nach und nach sind immer mehr Thermoskannen da in den Proben gestanden mit heißem Tee drin. Und es wurde, also mir wurde gesagt, und das macht jetzt nicht an mir fest, aber das scheint so der allgemeine Vibe dieses Jahr gewesen zu sein, dass signifikant weniger Alkohol getrunken wurde bei den Proben, als es bisher der Fall war. Ja, also es entwickelt sich ja so eine Gruppendynamik. Und wenn dann welche dabei sind, die sagen, ja, nee, ich habe jetzt da keinen Bock auf Alkohol, und dann scheint der Alkoholkonsum bei allen anderen auch einfach ein bisschen runterzugehen. Und das war eine schöne Sache. Was nicht so gut funktioniert hat, das war eigentlich auch mein perfider Plan. Ich habe zu Weihnachten ganz viel Schokolade und Süßkram geschenkt bekommen, und den wollte ich eigentlich unter meinen Schauspielerinnen und Schauspieler mit Kolleginnen und Kollegen verfüttern, so wie im Löwenkäfig hinlegen, dann wird es schon jemand nehmen. Das ist leider sehr schief gegangen, weil im Endeffekt habe ich den meisten Kram vom Süßzeug dann verdrückt. Anstatt mein schöner, perfider Plan, dass alle anderen das nehmen, habe ich viel davon verdrückt. Aber ich hatte auch zum Beispiel, war wahrscheinlich auch ein Novum, ich hatte eine Yogamatte dabei. Und immer wenn ich Spielpause hatte, also wenn eine Szene war, wo ich nicht drin vorkam, habe ich die Yogamatte ausgerollt und habe einfach so ein bisschen Cat and Cow gemacht oder mich ein bisschen gedehnt, ein paar Liegestütze gemacht zwischendurch, weil ich mir gedacht habe, naja, du bist jetzt 2,5 Stunden, manchmal sogar 3 Stunden, nutz doch die Zeit zwischendurch, um dich so ein bisschen zu bewegen. Es muss ja, das ist ja auch immer interessant, dass wir immer so Barrieredenken haben, also so Schubladendenken, ne? Jetzt bin ich im Sport, jetzt bin ich auf der Arbeit, jetzt bin ich in der Theaterprobe, jetzt liege ich zu Hause faul auf der Couch. Und warum kann man diese Dinge nicht auch miteinander verschmelzen und sagen, ja, ich bin jetzt auf der Arbeit, aber jetzt mache ich mal 5 Minuten ein paar Squats oder streck mich mal oder dehne mich mal und mache zwischendurch mal so, ohne dass ich jetzt da groß ins Schwitzen komme oder riesig meinen Kreislauf nach oben knalle, sondern einfach so ein bisschen nebenher. Und gerade im Schauspiel gibt's wahnsinnig viel Leerlauf zwischendurch. Leute, die beim Film arbeiten, kennen das auch, oder generell beim Fernsehen. Du hast einfach zwischendurch Pausen, wo du drauf warten musst, bis du wieder dran bist. Und wie kannst du diese Pausen nutzen? Na, zum Beispiel, indem du so ein leichtes Bewegungsprogramm machst. Da konnte ich jetzt niemand so inspirieren, dass da auf einmal 10 Yogamatten in der Halle oder auf der Bühne gelegen haben. Aber naja, ich denke schon, dass die Leute sehen es und die Leute kommen vielleicht auf Ideen. Und ich fand das für mich eine sehr praktische Art und Weise, die Wartezeiten zu überbrücken. Eine andere Perspektive auf Bühne und Laientheater spielen, und das war auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung für mich, war dann bei den Aufführungen, und das finde ich ganz interessant, weil das hätte ich so im Vorfeld gar nicht eingeschätzt, war das Sitzen hinter der Bühne. Also man muss sich vorstellen, also ich persönlich, wenn ich dann auf der Bühne war und meine Szenen gespielt habe, dann bin ich, wie wenn ich als Speaker auf der Bühne stehe, ich bin so ein bisschen im Tunnel. Ich bin da hochkonzentriert und kriege eigentlich nicht so wahnsinnig viel mit, was da um mich rum passiert, so im Publikum oder so. Es gibt Kolleginnen und Kollegen von mir auf der Bühne, die da sehr viel flexibler und spontaner reagieren können, die da Leute einbinden können oder auch Zurufe aus dem Publikum direkt so verwerten und zurückspielen. Das ist natürlich dann auch sehr, sehr lustig. Da bin ich nicht so spontan und nicht so gedanklich noch nicht so schnell. Ich bin dann sehr tief in meiner Rolle und konzentriert auf meinen Text und auf die Stichworte, die man selbst geben muss und die Stichworte, die man bekommt, um eben dann seinen Text zu sagen. Und was ich aber schön fand, war vor allen Dingen auch die Zeit hinter der Bühne, wenn ich gewartet habe, bis ich wieder dran bin. Da muss man sich vorstellen, das ist ein kleiner Backstage-Bereich. Man sitzt da, man muss sehr leise sein, weil da sind ja Mikrofone auf der Bühne und auch die Geräusche hinter der Bühne werden über die Mikrofone übertragen. Das heißt, man muss sehr leise sein, man darf höchstens mal flüstern und so. Und man soll da auch nichts umwerfen oder fallen lassen. Das macht sich dann sehr laut auf der Bühne bemerkbar und stört. Und dann sitzt man da so, ich habe auch oft die Augen dabei zugemacht und einfach zugehört, was gerade auf der Bühne passiert. Und vor allen Dingen zugehört und auch gefühlt, wie reagiert das Publikum. Und wenn das Publikum gelacht hat, geklatscht hat, applaudiert hat oder auch reagiert hat, dann war das immer eine große Freude auch hinter der Bühne. Also eine große Freude auf der Gag von den beiden, die jetzt gerade spielen oder von der Gruppe, die jetzt gerade spielt. Das hat gut funktioniert. Oder die Improvisation hat gut funktioniert. Oder das und das war sehr, sehr lustig. Also das fand ich irgendwie eine spannende Erfahrung, hinter der Bühne ganz still zu sitzen und dieses sehr laute und aktive Publikum vor der Bühne sozusagen nur zu hören, nicht zu sehen und auch nicht drin zu sitzen, auch nicht Teil davon zu sein, sondern irgendwie abgekoppelt davon zu sein und so als ganz stiller Beobachter das so mitzubekommen, das war irgendwie auch eine sehr, sehr interessante Erfahrung gewesen. Und spannend war auch, das haben wir die Kolleginnen und Kollegen, die schon ein bisschen erfahrener waren, auch immer wieder gesagt, dass jede Vorstellung von der Reaktion des Publikums ein bisschen anders ist. Dass manchmal an Stellen gelacht wird, wo wir gar nicht damit gerechnet haben, manchmal an Stellen nicht gelacht wird, wo wir dachten, das wird voll der Renner und auch geklatscht wird an verschiedenen Stellen. Also wir hatten abends manchmal Publikum, die haben schon geklatscht, wenn du nur zum ersten Mal die Bühne betreten hast oder von der Bühne abgegangen bist. Dann hatten wir Publikum, die waren dann eher ein bisschen verhaltener, dafür haben die dann hinterher das ist übrigens, wenn die weniger, ich überschlag mich schon wieder vor lauter Begeisterung, wenn die weniger klatschen, ist es nicht zwingend ein Indiz dafür, dass es ihnen nicht gefällt oder weniger gefällt, sondern manchmal sind die auch einfach so gefesselt und so tief drin in der Story, dass die auch vergessen zu reagieren. Und dann denkst du so auf der Bühne, Mensch, da kommt überhaupt nichts vom Publikum, finden die das alle kacke oder was? Und später kommen die mit leuchtenden Augen auf dich zu und sagen, oh, es war total schön, es war total lustig und so. Und du denkst so, hä? Und ich hatte so den Eindruck, es hat euch weniger gefallen oder so. Das ist alles Quatsch. Das ist alles Quatsch. Und im Endeffekt, spirituell gesehen, ist es natürlich auch eine Bewertung. Und Bewertungen können wir uns ja sowieso in die Haare schmieren. Wir können nicht mehr oder weniger machen als konzentriert die volle Aufmerksamkeit auf den jetzigen Moment geben. Und auf der Bühne heißt es eben, die volle Konzentration und den vollen Fokus aufs Spiel und sich dann gar nicht verunsichern lassen von Reaktionen, die man erwartet oder nicht erwartet. Erwartungshaltung sowieso keine gute Idee. Bewertung sowieso keine gute Idee. Sondern einfach da durchflowen und sich dann freuen am Ende, wenn du einen Abschlussapplaus kriegst. Und wenn du den nicht kriegst, ist es auch nicht schlimm. Du hattest ja deinen Spaß auf der Bühne. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache, dass so eine ehrenamtliche Tätigkeit eben Spaß und Freude macht. Und da Spaß und Freude passt gut zur nächsten Synapse, die ich in meinem Kopf habe. Man macht, also im Falle, aber es trifft auch aufs Repair-Café zu, wenn die Damen und Herren da was reparieren, die machen dir damit eine Freude. Du gehst mit einem guten Gefühl da wieder raus. Und das war auch unsere Intention auf der Bühne. Wir wollen den Zuschauenden für 2 bis 3 Stunden einfach eine gute, lustige, sorgenfreie Zeit machen. Die sollen mal abschalten, mal ihre Sorgen zu Hause in den Schubladen lassen und einfach mal lachen. Das ist uns mit dem Stück gut oder ich würde sogar sagen sehr, sehr gut gelungen. Es wurde viel gelacht. Es wurden auch viele Klischees bedient und wir haben dieses Stück tatsächlich im Vorfeld auch schon sehr entschärft, was die Sprache angeht, was das klassische Rollenklischee von Mann-Frau angeht. Und obwohl wir es sehr entschärft haben, war es immer noch sehr klischeebedienend, aber man muss heute, wenn man sowas aufführt, wirklich noch genauer reinspüren, als es vielleicht noch vor 5 Jahren der Fall war, weil auch das Publikum feinfühliger wird. Und das haben wir teilweise eben auch als Reaktion bekommen, wo es vereinzelt dann auch Hinweise gab, hier die Stelle war mir persönlich vielleicht ein bisschen zu derb oder die Stelle fand ich ein bisschen zu klischeehaft. Und dann liegt es an der Gruppe, das zu reflektieren und entweder anzuerkennen, ja, da ist ein Punkt dran, den haben wir so vorher noch gar nicht wahrgenommen. Oder irgendwann ist man ja auch ein bisschen betriebsblind und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Dann ist man sowieso auf frische Reaktionen angewiesen. Das ist in allen Bereichen des Lebens so. Ist immer gut, wenn mal jemand mit frischem Blick oder frischen Ohren auf eine Sache draufschaut oder zuhört und Feedback gibt. Dann kann man sich auch selbst immer wieder mal überprüfen, ob das, was ich schon seit sehr langer Zeit und was ich als völlig normal empfinde, ob das vielleicht auch mal richtig war, aber heute nicht mehr richtig ist, oder ob man das ganz anders oder viel besser oder neuer machen kann. Und das haben wir auch gemacht. Wir haben dann auch, wo wir als Gruppe das Gefühl hatten, ja, an diesem Feedback ist was dran, da ändern wir was. Da haben wir auch teilweise Dinge noch von einem Abend auf den nächsten noch abgeändert. Und bei manchen Feedbacks ist es auch so, dass man das Gefühl hat, das empfinden wir nicht so, das finden wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Das behalten wir so bei. Das ist dann natürlich das gute Recht derjenigen, die das entscheiden. Und ganz am Ende liegt es in den Händen der Regie, das zu entscheiden. Und wenn die Regie sagt, wir machen das so und so, dann machen wir das so und so. Aber im Grunde genommen, jetzt in unserer Konstellation, waren wir uns da schon immer sehr des Gefühls bewusst, eingebunden zu sein, auch in unserer Gruppenmeinung. Also das war sehr, sehr spannend, diese Reaktion vom Publikum, Feedback während und auch nach den Aufführungen. Ja, und letzten Endes das Gefühl gehabt, wir haben vielen, vielen Menschen, wie gesagt, jede Vorstellung ausverkauft, viele, viele Menschen, 2 bis 3 Stunden einfach Freude und Amüsement, Lachen bereitet. Und das ist zum Beispiel ein Gefühl, das kannst du nicht durch zielgerichtetes Skalieren und Wachstum und so, das kommt einfach, das Gefühl. Und das Gefühl ist Glück. Das Gefühl ist Glück. Und dieses Glück, das nimmst du einfach dann mit nach Hause. Das kann dir keiner mehr nehmen. Das kannst du auch nicht kaufen. Das ist auch kein Glück, was durch Skalieren entsteht, sondern das ist ein Gefühl, was entsteht, wenn du gibst, wenn du anderen gibst, wenn du anderen eine schöne Zeit, oder in dem Fall wir anderen eine schöne Zeit bereitest. Dann entsteht in dir selbst Glück, dadurch, dass du andere glücklich gemacht hast. Und das kann Ehrenamt eben mit sich bringen. Deswegen plädiere ich hier einfach auch mal für das Ehrenamt. Und es gibt natürlich 1000 verschiedene Ehrenämter. Und vielleicht ist da was dabei, was auch dir Freude machen könnte. Last but not least, ich habe es gesagt, Vorstellungen ausverkauft, wir alle ehrenamtlich gearbeitet. Da kommt auch ordentlich Geld zusammen. Und was mir gar nicht vorher klar war, dass dieses Geld dann karitativen Zwecken zugutekommt und dass wir als Gruppe auch selbst Einfluss nehmen durften, in welche Kanäle dieses Geld fließt. Und ich glaube, wir haben dann 4 Säulen gemacht. Welche das sind, ist ja auch egal, aber es ist jüngeren Menschen zugute gekommen, es ist älteren Menschen zugute gekommen, es ist vor allen Dingen mittellosen Menschen zugute gekommen. Und so auf lange Sicht ist natürlich auch das ein ganz schöner Gedanke für mich, dass ich mit etwas, was mir persönlich auch selbst viel Freude bereitet habe, jetzt dazu beigetragen habe, Menschen in Situationen, wo sie finanzielle Hilfe brauchen, eben auch geholfen zu haben dadurch. War mir vorher gar nicht klar. Das war sozusagen jetzt so ein extra Bonus von diesem Theater. Das Ganze ist ja der katholischen Kirche untergeordnet. Wir haben hier das Glück, dass wir einen wirklich sehr, sehr, sehr lustigen Pfarrer haben und auch einen sehr, sehr lustigen Diakon, die beide auch an verschiedenen Abenden ein paar Worte gesprochen haben und das Ganze auch sehr zelebriert auf sehr, sehr lustige Art und Weise uns gefeedbackt haben und wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Und ja, katholische Kirche ist ein großes Thema, auch gerade die Abkehr hier in Deutschland ist ein großes Thema. Ich denke da auf vielen verschiedenen Ebenen drüber nach. Also zum einen der Fisch stinkt immer vom Kopf her. Das ist übrigens auch so, in der Politik ist das sehr, sehr ähnlich, dass oben an der Spitze oft viel Scheiße gebaut wird, Aber unten sind die Leute, die wirklich sich einbringen, arbeiten, für die Gesellschaft da sind, soziale Netze eröffnen, die Tür öffnen für Begegnungen, für Austausch. Und das finde ich nach wie vor, und das gilt für die Lokalpolitik genauso wie die lokale Kirche, finde ich, also zumindest in meinem Dorf nehme ich das so wahr, das sind alles gute Leute. Egal zu welcher Kirche sie jetzt gehören oder zu welcher Partei sie jetzt gehören, würde ich sagen, also zumindest die Parteienlandschaft, die ich jetzt hier von meinem Dorf kenne, da sind wirklich Leute über Parteigrenzen hinaus, die sich einfach dafür einsetzen, in ihrer Gemeinde für ihre Mitbürgerinnen und Mitbürger einfach was zu verbessern. Und das ist eine schöne Sache. Und da greift natürlich auch das Ehrenamt wieder. Und je mehr ich da reingucke und je mehr ich da Einblick bekomme, desto besser finde ich es und desto dankbarer bin ich, dass es diese Leute gibt, die das alles machen, die sich kümmern, die helfen bei Festen, aufbauen, abbauen, organisieren, reparieren, füreinander da sein. Das ist eine richtig tolle Sache. Mal gucken, was die Zukunft bringt. Vielleicht sitze ich irgendwann auch im Repair-Café und tja, was könnte ich denn da? Ich kann ja nichts reparieren, ich kann nichts nähen. Vielleicht fällt mir was ein. Vielleicht erstelle ich dann da lustige Grafiken für Veranstaltungen oder sowas als Designer. Vielleicht fällt mir irgendwas ein. Oder wer weiß, wie es mit dem Theaterspielen weitergeht. Oder, ein paar Ideen kommen mir da bestimmt noch. Also in dem Sinne ein Plädoyer für das Ehrenamt und ein Plädoyer für Tätigkeiten, wo man vielleicht nicht auf den allerersten Blick sofort seinen absolut persönlichen Vorteil sieht. Das birgt die Chance, dass hintenrum was wirklich Gutes passiert, eine gute Erfahrung, gute Erinnerungen, gute Emotionen, und das ist mit Geld einfach nicht zu kaufen.
Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.
In diesem Sinne vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen lieben Dank fürs Inspirieren lassen. Ich freue mich darauf, wenn wir uns bei der nächsten Heldenstunde hören. Alles Gute und auf bald.